Eva Wisniewska ist Gleitschirmfliegerin. Eine Wolke saugt sie mit 80 Stundenkilometern in die Luft, bis auf über 10.000 Meter.
Von dem Moment, wo mich die Wolke eingesaugt hat, bis ich gelandet bin, hat es 1,5 Stunden gedauert. Und davon war ich ungefähr 3/4 Stunde bewusstlos.
Die meisten Menschen denken nicht jeden Tag an den Tod. Wir leben unser Leben, ohne uns bewusst zu machen, dass es eines Tages vorbei sein wird. Daher halten wir es oft für etwas Selbstverständliches. Was aber macht es mit einem, wenn der eigene Tod plötzlich ganz nahe kommt? Was können wir durch die Begegnung mit dem Tod über das Leben lernen? Diese Podcast-Serie erzählt eine Reihe von Geschichten über Menschen, die auf verschiedene Weise dem Tod ins Auge geblickt haben.
Der Gefechtskopf ist explodiert. Ich bin durch die Luft geschleudert worden.
Da habe ich echt gemerkt, ey, der Körper kann und will irgendwie nicht mehr.
Man hörte, wie es klirrte, zerschmetterte Glas. Man hörte die Schreie.
Ich konnte nicht glauben, dass ich das überleben konnte. Ja, ich habe es überlebt.
Du hörst, ich habe überlebt.
Ich bin in Australien beim Wettkampf in eine Wolke eingesaugt worden, nach oben gerissen samt meinem Schirm an 10.098 Meter und bin wie durch ein Wunder nur mit Erfrierungen wieder gesund und heil runtergekommen.
Eva Wisniewska ist Gleitschirmfliegerin. Sie ist mehrmalige Weltmeisterin, auch mit der deutschen Nationalmannschaft. Am 14. Februar 2007 ist sie in Australien bei einem Vorwettbewerb für die Weltmeisterschaft. An diesem Tag kommt ein schweres Unwetter auf und sie ist plötzlich mittendrin. Eine Wolke saugt sie mit 80 Stundenkilometern in die Luft, bis auf über 10.000 Meter. Niemand zuvor hat so eine Situation überlebt. In dieser Höhe gibt es nur wenig Sauerstoff in der Luft. Die Temperaturen liegen bei 50 Grad minus.
Was passiert ist, war zunächst unvorstellbar oder unglaublich, wie ich das überleben konnte. Aber ja, ich habe es überlebt.
Eva Wisniewska ist fast 30, als sie zum Gleitschirmfliegen kommt. Mit ihrem Bruder geht sie eher zufällig zu einem Gleitschirmkurs in ihrem Heimatland Polen. Davor hatte sie 10 Jahre in Deutschland gelebt.
Als ich das allererste Mal die ersten Übungen eigentlich mit dem Gleitschirm machte und es gelang mir zum ersten Mal vom Boden abzuheben, das war vielleicht 1 Meter, vielleicht nicht mal. Das war ein Gefühl, das ich dann nie wieder vergessen habe. Also das war der Moment, der mein Leben wirklich entscheidend verändert hat. Denn nach dem ersten Höhenflug, wo ich 1000 Meter unter mir hatte, war dann wieder was Neues geboren, ein völlig neues Gefühl, nicht nur getragen zu werden, sondern wirklich sich frei in der Luft bewegen zu können, ja, den Vögeln gleich. Und das war wirklich wow. Als ich dann unten gelandet bin, wusste ich, das ist es. Also der Virus hat mich sozusagen befallen. Also es drehte sich dann alles ums Fliegen und ich wurde ganz schnell Fluglehrerin und schon 3 Jahre später kam ich dann zufällig zum Wettkampffliegen. Und bei diesem ersten Wettbewerb, das war in 2003 im September, war ich gleich unter den Damen die Zweite. Und dann dachte ich, wow, das hat mich natürlich total motiviert.
Beim Gleitschirmfliegen nutzt man die Energie der Sonne. Die Luft über dem Boden wird warm und steigt auf. Die Gleitschirmflieger fliegen, weil sie in die sogenannte Thermik einsteigen. Daher fliegt man nicht geradeaus, eher in runden Kreisen steigen die Schirme in die Höhe. Eva lernt schnell und wird ehrgeizig.
Wettkampf ist meiner Meinung nach immer ein Spiel mit dem Feuer. Wenn man etwas zum Spaß macht, sind die Grenzen völlig woanders. Man riskiert nicht so viel. Bei jeder Art von Wettkampf geht man an die Grenzen. Und nur der eben weiter, schneller, höher etwas macht, der wird besser. Und auch so, dass man dann wirklich die Vernunft wird irgendwo ausgeblendet. Natürlich bleibt sie da, aber man geht viel höhere Risiken ein. Ich bin sehr ehrgeizig, da ich schon als Kind in eine Sportschule ging. Das heißt, dass ich wurde schon von Kind auf dazu erzogen, praktisch mich gegen andere zu behaupten. Dieser Ehrgeiz war schon da und diese Rivalisation.
2006 hat Eva Wisniewska einen Unfall in der Schweiz. Sie stürzt ab. Er leidet einen Beckenbruch und darf sich monatelang nicht bewegen. Aber bald ist sie wieder in der Luft. Im Februar 2007 geht es nach Australien. Sie nimmt an einem Langstreckenturnier teil, das als Auftakt zur Gleitschirmweltmeisterschaft dient.
Es gibt aber eben auch Wettbewerbe, wo es zum Beispiel um die Distanz geht. Das heißt, jeder kann starten, wann er will. Und dann muss er so weit fliegen wie möglich. So eine Art von Wettbewerb war es eben, als es in Australien zu diesem Unfall gekommen ist. Der 14. Februar in Australien war eigentlich ein schöner sonniger Tag. Und wir sind ganz normal zum Startplatz gefahren. Normalerweise vor dem Start gibt es immer ein Wetterbriefing. Und da haben wir erfahren, dass es am Nachmittag Überentwicklungen geben kann. Das heißt, es könnten Gewitter entstehen. Und wir konnten in der Ferne zwei Wolken sehen. Die waren noch weit weg, also überhaupt keine Gefahr. Und da es bei dem Wettbewerb darum ging, so weit wie möglich zu fliegen, sind wir Richtung Norden geflogen, da es eben einen südlichen Wind gab. Haben die Wolken quasi hinter uns liegen lassen, sind weiter Richtung Norden, wo der Himmel wirklich blau aussah und wunderschöne Thermikwolken vor uns waren. Leider haben sich die Wolken hinter uns recht schnell weitergebildet und haben sich sogar irgendwann verbunden zu einer riesigen Gewitterwolke. Da wir aber mit Rückenwind geflogen sind, haben wir das eingeschätzt, dass wir, ich sag mal, entsprechend weit weg sind, dass uns die Wolke ja nichts anrichten kann. Wir waren so um die 120 Piloten. Manche sind dann vielleicht unterwegs gelandet. Aber so zu dem Zeitpunkt, wo ich noch in der Luft war, waren etwa 80 Piloten in der Luft. Als ich von der Wolke eingesaugt wurde, konnte ich natürlich nicht sehen, weil man muss sich vorstellen, eine Wolke ist wie ein dichter Nebel. Man kennt das vielleicht aus dem Flugzeug, sobald man in die Wolke reinfliegt, sieht man einfach nichts. Und genauso war es dann eben mit dem Gleitschirm in dieser Wolke. Und ich hatte einfach nur enormes Steigen und ich habe versucht runterzukommen. Es gibt so ein Manöver, nennt sich Steilspirale, wo man dann so mit 15 Meter pro Sekunde bis zu 20 Meter pro Sekunde runterkommen kann. Aber in dem Fall hat es einfach nichts gebracht, weil die Steigwerte eben höher waren. Und es gab nur schreckliche Turbulenzen. Ich war beschäftigt, den Schirm offen zu halten.
Das Unwetter wird immer schlimmer. Der Gleitschirm von Eva Wisniewska wird rasend schnell und steil nach oben gezogen. 1200 Meter pro Minute.
Aber dass es zu dem Phänomen gekommen ist, dass eben diese Wolke in dem Moment überentwickelt ist, das konnte ich nicht erahnen. Und erst als ich eben schon über 20 Meter pro Sekunde steigen hatte, und irgendwann fing es an zu regnen und zu hageln. Dann habe ich eben Donner gehört, weil sehen konnte ich sie nicht. dann habe ich realisiert, dass hier irgendwas schief läuft. Irgendwas, was eben ja, nicht so aussah. Und dann wusste ich, dass ich jetzt in einer wirklich gefährlichen Situation bin. Und habe dann unseren Teamchef nur angefunkt, habe ihm gesagt, dass ich schon auf über 5000 Meter hoch bin und dass es regnet und hagelt und dass ich nichts mehr tun kann. Und das war der letzte Spruch von mir, den er gehört hat. Ich habe mich nur darauf konzentriert, was kann ich tun. Und ich wusste, okay, ich werde meinen Reserveschirm nicht werfen, weil wir haben immer einen zweiten Schirm dabei. Es ist im Prinzip so ein einfacher Fallschirm. Das heißt, wenn ich den werfe, fliegt mein normaler Gleitschirm dann nicht mehr, sondern der runde Schirm bringt mich einfach irgendwo runter. Aber dann habe ich keine Kontrolle mehr. Ich weiß nicht, wo ich dann lande und was passiert.
Der Funkkontakt bricht ab. Die Teamkameraden und der deutsche Teamleiter sind besorgt. Auch ein chinesischer Pilot wird in die Wolke hochgezogen und kämpft ums Überleben, wie Eva Wisniewska.
Jemand, der vielleicht 2 Kilometer weiter war, den hat das nicht erfasst. Und leider neben mir, 500 Meter von mir entfernt, war auch ein chinesischer Pilot. Der wurde auch von diesem Aufwind erfasst. Und den hat man dann leider am nächsten Tag tot gefunden. Und festgestellt, dass er vom Blitz getroffen wurde. Und dann habe ich entschieden, solange mein Schirm fliegt, solange ich diese Turbulenzen noch irgendwie handeln kann und den Schirm offen halten kann, werde ich eben versuchen, weiter zu fliegen. Und leider stieg der Schirm weiter und weiter nach oben. Und irgendwann merkte ich, dass mir einfach schwarz vor Augen wird und ich wurde bewusstlos. Die einzigen Gedanken, die ich oben noch hatte, also das weiß ich noch bis heute, obwohl ich aus Polen bin und katholisch aufgewachsen bin, habe ich jetzt nicht so die katholische Vorstellung vom Gott, aber ich glaube schon an was Höheres und dann habe ich nur gedacht, okay, lieber Gott oder Engel oder wer auch immer, wenn es euch gibt, dann bitte helft mir. Und ich war davon wirklich überzeugt, dass ich da gesund runterkomme. Ich wusste zwar nicht wie, aber ich wusste das, weil ich wusste, meinen Eltern kann ich das nicht antun. Und ja, irgendjemand hat mir dann wohl geholfen.
Eva verliert das Bewusstsein. Sie befindet sich jetzt 7000 Meter über dem Boden. Und sie steigt noch höher, 22 Meter pro Sekunde. Laut Messgerät schwebt sie bald in 10.000 Metern Höhe. Normalerweise braucht ein Mensch Zeit, um sich an so eine Höhe zu gewöhnen. Der Sauerstoffmangel kann zu Schäden im Gehirn oder am Körper führen und zum Tod.
Ab dem Punkt, wo ich bewusstlos war, kann man natürlich nur anhand von der Aufzeichnung von meinem GPS lesen, wo ich war, wie schnell der Schirm gestiegen, geflogen, gefallen ist, weil ich habe einfach nichts mehr gesehen. Und man kann sehen, dass ich weiter senkrecht nach oben gestiegen bin, mit eben Steigwerten über 22 Meter pro Sekunde. Und in der Höhe hat der Schirm dann einfach riesige Kreise gemacht, ist geflogen mit Geschwindigkeiten von 70, 80 km/h, weil die Luft dort eben dünner ist, dann bewegte sich auch schneller. Flog da einfach rum. Von dem Moment, wo mich die Wolke eingesaugt hat, bis ich gelandet bin, hat es 1,5 Stunden gedauert. Und davon war ich ungefähr 3/4 Stunde bewusstlos. Bis irgendwann irgendwas passierte, was ich nicht weiß, was. Man hat nur gesehen, dass der Schirm auf einmal runterfällt, wirklich wie ein Stein vom Himmel, mit Sinkwerten bis über 30, ich glaube 33 Meter pro Sekunde war das Maximale, etwa 1,5 Meter runter, also fast wie ein Freifall. Es ist schwer zu sagen, was es war. Es konnte ein Downdraft sein, das ist praktisch wie so ein Abwind von der Wolke. Es konnte auch sein, dass der Schirm voll gefüllt mit Hagel und mit Wasser, weil es hat ja die ganze Zeit gehagelt und geregnet, alles war vereist, dass der irgendwie eingeklappt ist und runtergefallen ist. Auf etwa 7000 Meter fängt er wieder an zu fliegen. Und ich bin auch aufgewacht und habe so gedacht, dass ich so ein paar Sekunden vielleicht nur weg war, wie so ein Sekundenschlaf, und wollte weiter fliegen und merkte, dass ich die Steuergriffe gar nicht in den Händen habe. Und habe dann erst gesehen, dass ich so total irgendwie, ja, komisch da hänge und der Schirm von alleine fliegt. Und das alles vereist war, da hingen Eiszapfen. Und dann habe ich mein GPS eben abkratzen müssen, um zu sehen, wie hoch ich bin.
Die Sportlerin ist auf 6.900 Metern und steckt immer noch in der Wolke fest. Dabei trägt sie leichte Kleidung, die keinen Schutz vor der Kälte bietet. Ihr Körper ist völlig unterkühlt.
Aber es hat immer noch geregnet und mir war vor allem brutal kalt. Also das ist das Einzige, woran ich mich erinnern konnte. Das war einfach diese Kälte. Ich war komplett nass, komplett durchgefroren. Also als würde man im Winter unter einer Eisfläche im See irgendwie einbrechen. Also die Kälte war wirklich unvorstellbar. Und ich habe einfach versucht, mein Gesicht so mit Armen zu schützen vor Wind, weil wir fliegen da mit etwa 40 km/h noch dazu. Also nicht nur die Nässe, sondern auch noch der Wind. Und ich war natürlich auf die Kälte nicht vorbereitet. Das heißt, ich hatte nur ein T-Shirt und eine Jacke drüber, nicht mal eine Sturmhaube, weil in Australien bei den Temperaturen fliegt man einfach nur mit so einem offenen Helm. Und es war einfach schrecklich kalt. Als ich dann langsam so zu mir kam, wusste ich oder realisierte ich, dass ich versuchen muss, irgendwie schneller runterzukommen, weil aus 7000 Meter fliegt man ja ewig, bis man unten ist. Ein Schirm hat ein Sinken, also so ein Wettkampfschirm hat ungefähr 1 Meter Sinken pro Sekunde. 7000 Meter, das würde noch lange dauern. Auf der anderen Seite wusste ich, dass der Schirm voll mit Wasser ist und mit Hagel. Also musste ich sehr vorsichtig mit den Steuerleinen sein, dass ich den nicht abreiße, die Strömung nicht abreiße. Und dann habe ich eben vorsichtig diese Kreise, diese Steigspirale eingeleitet und dachte, lieber weniger Sinkwerte, aber lange Runterspiralen. Und dann habe ich ganz lange eben abspiralt und irgendwann haben sich die Wolken gelichtet und dann habe ich den Boden unter mir gesehen. Das war so, boah, die Erlösung. Wobei ich wusste, noch bin ich nicht am Boden. Also man sagt, der Flug ist erst beendet, wenn der Schirm am Boden liegt. Und dann habe ich eben geschaut, wo ich landen könnte, weil ich hatte keine Ahnung, wo ich bin. Also in Australien ist es ja nicht so dicht besiedelt. Und ich habe geguckt, ob es irgendwo eine Straße gibt und habe tatsächlich so irgendwie so einen Schotterweg gefunden. und habe auch eine Farm gesehen und dachte mir, okay, wenn da Tiere sind, da standen Kühe draußen, dann werden wohl auch Menschen irgendwo in der Nähe sein. Und bin einfach so mit dem Wind dahin geflogen und zum Schluss nur gegen den Wind gedreht und ganz sanft gelandet. Und ja, dann wusste ich, okay, jetzt habe ich überlebt.
Als Eva Wisniewska den Boden erreicht, suchen ihre Teamkameraden schon lange nach ihr. Sie sind mit dem Auto unterwegs. Sie glauben aber nicht mehr, dass sie noch lebt.
Als ich dann gelandet bin und mich abgeschnallt habe, war mein einziger Gedanke, wie kann ich mich aufwärmen? Weil es war so kalt, also kann ich wirklich nicht beschreiben. Und dann habe ich versucht, erst irgendwo da rumzurennen, zu laufen, dass der Kreislauf irgendwie in Schwung kommt. Aber ich merkte, dass ich überhaupt keine Kraft habe. Also habe ich mich einfach so auf mein Gurtzeug gelegt und habe gesagt, okay, ich bleibe einfach liegen, ich kann nichts tun und habe gewartet. Ich habe natürlich versucht, mit dem Team wieder Kontakt aufzunehmen, aber mein Radio funktionierte nicht mehr. Das war vor Regen und Hagel, hat es einfach versagt. Und ich habe auch völlig vergessen, dass ich ein Telefon dabei hatte. Und als ich da lag, klingelte plötzlich mein Telefon. Und da war ich total überrascht und bin dran gegangen und habe meinen Teamkollegen dran gehabt. Aber dann war gleich die Verbindung wieder weg. Und ich habe dann gesagt, wow, super, ich kann denn die Koordinaten senden. Dann habe ich vom GPS meine Koordinaten abgelesen. Und da die Verbindung schlecht war, habe ich angefangen, die SMS zu tippen. Und dann riefen sie irgendwie wieder an. Waren natürlich total, die konnten nicht fassen, dass sie mich wieder hören. Die haben mich quasi schon abgeschrieben gehabt. Ja, dann konnte ich die Koordinaten durchgeben und sie konnten mich dann finden.
45 Minuten vergehen, bis die Teamkollegen Eva finden. Schnell bringen sie sie ins Krankenhaus. Dort behandeln die Ärzte die Erfrierungen. Die Sauerstoffwerte der Sportlerin sind aber normal. Auch allein gehen kann sie schnell wieder. Ein Mediziner erklärt ihr, warum sie überlebte.
Ich habe mit einem Höhenarzt gesprochen, der so Himalaya-Bergsteige begleitet und so weiter. Und der hat mir aus der medizinischen Sicht erzählt, warum es möglich war, dass ich überlebt habe. Er sagte, ich hatte im Prinzip Glück, dass es so schnell hochging, weil es eben so schnell abgekühlt ist, dass mein Körper wie in so einen Winterschlaf gefallen ist. Das heißt, er fährt dann alle Funktionen runter und braucht ganz, ganz wenig Sauerstoff. Ja, das ist so ein bisschen wie Gefrierschock. Eben als ich wieder aufwachte, konnte ich wieder funktionieren. Das war ja nicht der erste Fall, dass jemand in eine Gewitterwolke eingesaugt wurde. Nur bis jetzt haben die Menschen das eben nicht überlebt. Warum ich überlebt habe, habe ich mich ganz oft danach gefragt. Ob es ein Wunder war, weiß ich nicht. Ich glaube eher an Schicksal und ich glaube auch an die Willenskraft.
6 Tage später fliegt Eva Wisniewska schon wieder Gleitschirm in Australien. Auch danach gewinnt sie große Wettbewerbe. Aber ihr Erlebnis hat ihr Leben verändert.
Ich sehe diesen Vorfall nicht als eine sportliche Leistung. Also klar war das ein inoffizieller Weltrekord, weil ohne Sauerstoff auf die Höhe kommt einfach kein Mensch so lebendig und wieder zurück. Wo ich natürlich sehr dankbar bin, dass ich das überlebt habe und auch, dass ich ein völlig neues Leben dadurch geschenkt bekommen habe und dass es mir ja, ermöglicht hat, ganz anders auf das Leben zu schauen und das auch viel mehr wertzuschätzen. Ja, es, also nach so einem Erlebnis betrachtet man alles neu. Ich habe kurz überlegt oder mich gefragt, soll ich mit dem Fliegen aufhören? Und dann dachte ich, nee, das ganz sicher nicht, weil das war ja mein Leben. Ich hätte nicht deswegen aufhören können. Ich wusste, wenn ich jetzt aufhöre, dann habe ich meine Lektion nicht gelernt. Und hier dieser Vorfall hat mir gezeigt, dass ich und nur alleine ich für alle meine Entscheidungen verantwortlich bin. Aber ich habe meinen Eltern und mir selbst auch versprochen, dass ich nie wieder Risiko eingehen werde, unbeachtet dessen, was andere tun und wie sie entscheiden. Und ich wusste, das wird die schwierigste Lektion sein. Also es hat mich schon sehr bewegt, warum ich da bin und warum der chinesische Pilot sterben musste. Also wie habe ich mir das verdient, dass ich überleben durfte? Warum bin ich überhaupt noch da? Erst später mit Jahren kamen so die Antworten und ich habe irgendwann verstanden, dass ich offensichtlich noch vieles habe, was ich anderen geben kann und dass ich noch viele Aufgaben im Leben habe. Es hat meinen Glauben verändert. Ich glaube schon, dass es da eben jemanden oder etwas, eine Kraft oder eine andere Realität oder das Höhere, was nicht nur über unser Leben bestimmt, sondern womit wir auch kommunizieren können und dadurch auch unser Schicksal oder unser Leben beeinflussen können. Das heißt, es hängt auch von uns ab, was auf uns zukommt und wie gewisse Dinge ausgehen. Ich denke, das Leben ist zu schade, um die Dinge zu tun, die wir nicht mögen, die uns stressen oder die Zeit mit Menschen zu verbringen, die uns auf die Nerven gehen oder uns nicht gut tun. Und oft haben wir nicht den Mut, etwas loszulassen, nur weil es zur Gewohnheit geworden ist. Ich war eigentlich schon immer mutig und habe das gemacht, was ich wollte, aber jetzt mache ich das noch viel bewusster und noch viel entschiedener.
Du hörtest Ich habe überlebt, eine Podcast-Serie von Podimo. Produziert von Munk Studios. Recherchiert, geschrieben und technisch umgesetzt von Lasse Solsunde und Bettina Ritter. Sprecherin war Bettina Ritter. Alle Folgen von Ich habe überlebt findest du exklusiv auf Podimo.